So, jetzt haben wir schon zwei Termine zu dem Krieg gehabt, inzwischen läuft er. Gut oder schlecht, das ist die öffentliche Debatte, ob er gut läuft, ob er schlecht läuft. Es wird einem ja immer ganz anders, wenn man dann hört, die Medina-Division ist aufgerieben worden. Und da weiß man mal, eine Division ist 10.000 Mann. Das eine. Die Friedensdemos gehen auch weiter. Haben nicht aufgehört, nachdem der Krieg begonnen hat, sondern der Standpunkt, Frieden soll sein und nicht Krieg, ist weiter aktiv. Die Demonstranten, davon war vor 4 Wochen ein bisschen geredet, die Demonstranten demonstrieren ihr Beharren und ihren Glauben an den großen und abgrundtiefen Gegensatz von Krieg und Frieden. Der eine ist das Gute, der Frieden. Das andere, der Krieg, ist das Schlechte, das Schlimme, das abzuwehren ist. Und jetzt demonstrieren sie in unglaublich vielen Ländern, in allen Sprachen, für Frieden gegen Krieg. Sie fordern und behaupten, obwohl beides wirklich nicht dasselbe ist, dass Krieg kein Mittel der Politik ist oder wenigstens nicht sein darf. Und das in einer Situation und angesichts dessen, dass ihnen die Politiker gerade vorführen, dass Krieg Mittel der Politik ist, und zwar nicht nur irgendeins, sondern ein ausgezeichnetes Mittel der Politik. Das ultimative Mittel der Politik. Die Amerikaner sagen richtig laut, this is a war of choice, not of necessity. Also diesen Krieg, den haben wir uns rausgesucht. Da sind wir zu nichts genötigt gewesen. Ein Krieg, der was leisten soll. Der Protest beharrt drauf, Krieg ist kein Mittel der Politik, verweigert sich der Anerkennung des Faktums, dass es nun mal so ist, als ob mit der Anerkennung des Faktums auch schon seine Billigung einhergehen würde. So nach dem Muster, wenn man zugibt, dass Krieg Mittel der Politik ist, dann kann man ja nichts mehr meckern. Umgekehrt ist es, wenn man erstmal zur Kenntnis nimmt, dass Krieg Mittel der Politik ist, merkt man, dass die Kritik viel radikaler werden muss, viel tiefer ansetzen muss, als bloß bei der Alternative friedliche oder kriegerische Wege der Außenpolitik. Auf ihr Weise verteidigt die Forderung nach Frieden den guten Glauben daran, dass Politik was ist, was nicht mit Gewalt zu tun hat. Und umgekehrt Gewalt was ist, was nichts mit Politik zu tun hat. Und deswegen habe ich jetzt heute mal das Thema gewählt, wegen des Anlasses zum Anlass, aber dann doch wieder ziemlich weit weg davon. Einmal zu erläutern, wieso Gewalt zu der Lebensform, die wir als die unsere kennen, unabdingbar dazugehört. Wieso, das ist die Überschrift der Veranstaltung, wieso marktwirtschaftliche Gemeinwesen nach innen und außen auf Gewalt beruhen und Krieg immer wieder nötig haben. Das ist, was besprochen, gezeigt werden soll. Sozusagen die Kritik des Friedensirrtums, aber jetzt nicht wie vor 4 Wochen als immanentes Durchgehen der Gedanken, die da vorgetragen werden, sondern als Konter reden wir mal über die Sache, über die sich da getäuscht wird. Also jetzt geht's los mit richtig grundsätzlichen Thesen zu Staat und Staat nach außen. Und erst wenn ich da eine ganze Menge erläutert habe, das dauert seine Zeit, komme ich zurück zu diesem Krieg und seiner Leistung. Was Amerika damit im Verhältnis von Geschäft und Gewalt erneuert. Also zunächst das allererste und allergrundsätzlichste. Das, was jedem einerseits irgendwie bekannt ist und trotzdem nicht ernst genommen wird. Eine staatlich verfasste Gesellschaft beruht rundherum auf Gewalt. Das ist bei uns in unserer Gesellschaft sogar heutzutage zu einem guten, das hat einen guten Ruf gekriegt, indem man vom Gewaltmonopol redet, welches die Regierung innehat und welches der Garant des Friedens in der Gesellschaft ist. Ja, es gibt ein Gewaltmonopol, das liegt beim Staat und dadurch ist die Gesellschaft friedlich. Nehmen wir es mal andersrum. Das heißt, dieses Gemeinwesen wird von einer Macht regiert, die sich dadurch auszeichnet, Gewaltmonopol, die sich dadurch auszeichnet, dass sie nichts Unkontrolliertes, nichts Selbstständiges, nichts der Macht sich Entziehendes in dies, auf ihrem Territorium zulässt. Sie ist die einzige Macht, und alles andere hat unter ihrer Kontrolle zu stehen. Auf die Weise entzieht sie allen anderen, den Bürgern eben, die Nutzung von Gewalt und zwingt sie, unter ihren Regeln friedlich miteinander zu verkehren. Aber der Frieden besteht darin und beruht darauf, dass die Gewalt allgegenwärtig ist. Über die Herrschaft des Rechts und das Aufpassen der Polizei ist die Gewalt in jedem Eck der Gesellschaft präsent. Und die Herstellung dieses Friedens, die Herstellung des Gewaltmonopols, ist eine enorm blutige Angelegenheit. Die ganze Geschichte der Entstehung der modernen Territorialstaaten ist eine Geschichte von Feldzügen. Und wer es näher haben will, wenn ein Staat entsteht, dann fließt immer sehr viel Blut. Das haben wir auch gegenwärtig, meinetwegen auf dem Balkan sind aus der jugoslawischen Erbmasse 7 oder 8 neue Staaten entstanden und was war? Ein einziges Schlachten. Ja, andere wegräumen, weil man selber die ganze Gewalt haben will, das ist nichts Harmloses. Ich befasse mich noch gar nicht damit, welche Lebensbedingungen die monopolistische Gewalt jetzt dann eigentlich den Menschen auf ihrem Territorium aufdrückt. Schiebe ich noch auf. Aber allein aus dem, dass der Staat Gewalt ist, folgt eins gleich, nämlich so sehr er nach innen jede andere Gewalt verbietet und als Bestreitung von sich auffasst. Ja, wer historisch zurückdenkt, die RAF, die war niemals eine wirkliche Bedrohung für den Staat. Es waren 15 oder 25 Mann zu ihrer besten Zeit. Aber behandelt worden sind sie, wie wenn man die nicht fertig macht, dann kann der Staat gleich einpacken. Also da der Standpunkt, das Gewaltmonopol muss verteidigt werden, keine Ausnahmen zulassen, der war da total am Werk. So sehr also der Staat nach innen Gewalt ist, die nichts gelten lässt neben sich, so sehr verhält sich diese Gewalt negativ nach außen. Oder anders ausgedrückt, eigentlich ist die Gewalt in ihrem Prinzip nach nicht begrenzt. Sie lässt nichts gegen sich stehen. Und nach außen erfährt sie eine Grenze. Dadurch nämlich, dass sie auf ihresgleichen stößt. Jenseits der Landesgrenzen sitzt schon wieder so ein Staat. Und der beschränkt die Macht des einen. Wenn er nach innen keine Schranke duldet, nach außen erlebt er eine Schranke in dem anderen. Und diese Schranke ist nichts, was man einfach so hinnimmt. Diese Schranke lässt man sich nur bieten, wenn man sie sich bieten lassen muss. Auch nach der Hinsicht, die Festigkeit der heutigen Grenzen, die ist das Produkt von mehreren 100 Jahren Krieg in Europa und sonst überall. Die äußere, es ist nicht selbstverständlich für eine Staatsmacht, dass sie sich eine äußere Grenze bieten lässt. Nehmt die Amerikaner, die im 19. Jahrhundert keinen Staat an ihren Rändern, nicht auf einen anderen mächtigen Staat an ihren Rändern gestoßen sind. Was haben sie gemacht? Sie haben sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer um 100 Meilen ausgedehnt, bis sie dann am Pazifik gestoßen sind. Na gut, da war mal eine natürliche Grenze da. Aber solange Staaten nicht an einen anderen stoßen, der es ihnen verwehrt, auch dort Macht zu sein, ja, solange expandieren sie immer in alle Richtungen. Und sogar heute ist der Standpunkt, die Reichweite der eigenen Macht auszudehnen, nicht ausgestorben. Auch heute ist es nicht so, dass ein Staat es verschmähen würde, seine Grenzen nach außen zu verschieben. Nehmen wir diese Bundesrepublik Deutschland. Einer der wenigen Staaten, dem es nach einer von den wenigen Staaten, denen es nach dem Zweiten Weltkrieg noch gelungen ist, die eigenen Grenzen auszudehnen. Da ist 1989 der Ostblock hat sich aufgegeben. Und da hat man nicht gesagt, na, mit der DDR entsteht noch ein Staat, den können wir auch in die EU aufnehmen. Sondern da hat die deutsche Regierung, Kohl war es damals dran, gleich gesagt, das ist unseres. Dort haben wir das Sagen. Das wird nicht ein Staat, der in die EU aufgenommen wird oder zur NATO kommt oder sonst ein Staat ist, der in der Welt herumbessert. Das ist gleich unser Territorium. Deswegen, weil Staaten von außen durch andere Staaten eine ihnen ärgerliche Begrenzung erfahren, den anderen Staat immer als Bestreitung der eigenen Hoheit erleben, jenseits der Grenzen sowieso, aber immer auch als Gefahr, dass der andere Staat in den eigenen Machtbereich hineinwirken will. Deswegen werden Grenzen bewacht und verteidigt. Und es wäre absurd, wenn alle Staaten ihre Grenzen immer nur verteidigen wollten und niemand wollte sie in Frage stellen. Also die werden schon bloß deswegen verteidigt, weil jeder Staat die Grenze dort, wo sie ihn stört, auch in Frage stellt. Das ist alles Selbstverständlichkeit. Die Gewalt reicht, soweit sie reicht, und jenseits sitzt eine andere, und die ist im Prinzip ein Problem. Ein Ärgernis, ein Hindernis. Und gegen die muss man sich wappnen. Dieses gilt so grundsätzlich, dass man an der Stelle sagen kann, na gut, da haben wir mal was gesagt, das verbindet die heutige Ära. Mit der Zeit von Wallenstein, mit den Römern und vielleicht sogar mit den Hunnen. Wenn wir auf die besondere Staatsräson blicken, wenn wir auf den besonderen Inhalt blicken, den die monopolistische Gewalt ihrer eigenen Bevölkerung als Lebensform aufdrückt, dann kommen wir wohin, das hat bei Wallenstein noch nicht so gegolten und bei den Römern schon gleich nicht. Dann kommen wir zur Besonderheit des modernen, der modernen Staatsform und ihres Innenlebens. Wozu nutzt der Staat die Gewalt, die er bei sich monopolisiert? Er nutzt sie, um seinen Untertanen, seinen Bürgern, die Herrschaft des Privateigentums aufzudrücken. Er erlässt eine Ordnung, und die Ordnung heißt, jeder darf Eigentum besitzen und jeder muss Eigentum respektieren. Und auch das ist ein Verhältnis nach innen, welches nichts mit Harmonie und Kooperation zu tun hat, sondern welches ein feindseliges Verhältnis der Bürger untereinander stiftet und seinerseits nur mit Gewalt zu haben und mit Gewalt aufrechtzuerhalten ist. Denn Eigentum ist eine harte Geschichte. Bei anderer Gelegenheit habe ich sie schon öfters erzählt, Privateigentum wurde nicht erfunden, für die Zahnbürstchen und die Scheibe, die man eh bloß selber in den Mund stecken will, und das Brot, das man eh bloß selber essen kann. Privateigentum ist dann eine interessante gesellschaftliche Einrichtung, wenn es um die exklusive Verfügung über Dinge geht, die die anderen brauchen für ihr Leben. Nicht für Sachen, die ich brauche und jeder andere auch braucht und von denen es eh genug gibt, sondern für Sachen, die die anderen brauchen und ich habe. Grund und Boden, Produktionsmittel und Häuser. Da ist das Eigentum eine entscheidende Geschichte, denn da heißt es, wenn es dem einen als exklusives Objekt seiner Verfügung zugeeignet ist, dann ist es allen anderen entzogen. Und dann müssen sie an das, was sie für sich brauchen, sie brauchen die Mittel der Produktion, um das herzustellen, wovon sie leben, dann müssen sie, um an die Mittel rangelassen zu werden, demjenigen, der sie besitzt, einen Dienst tun. Auf der Basis der Eigentumsordnung darf in dieser modernen Gesellschaft dann jeder nur noch seinem eigenen Interesse an Gelderwerb nachgehen. Er ist kein Knecht mehr, kein Diener mehr, er muss nicht tun, was andere ihm sagen. Er muss nur schauen, wie er zu Geld kommt. Das muss er allerdings, denn der Zugang zum Lebensnotwendigen, auch der ist ihm durch die Regelung der Eigentumsordnung versperrt. Außer er geht den einzig erlaubten Weg. Er erwirbt Geld und kauft das, was er braucht. Auch das Eigentum, ich habe es vorhin gesagt, ist eine Ordnung, die auf Gewalt beruht und die dauernd Gewalt braucht, um aufrechterhalten zu werden. Ja, der Eigentumsschutz ist eine der Haupttätigkeiten der Justiz. Sie hält die Leute, denen was nicht gehört, von dem fern, was ihnen nicht gehört. Wenn die Bürger dann auf der Basis der Eigentumsordnung jeder sich um sein Interesse kümmert, indem jeder mit seinem Eigentum zu wuchern versucht, dann ist ein wunderbares allseitiges Erpressungsverhältnis installiert. Jeder versucht den anderen zu Diensten damit zu erpressen, dass er abhängig ist von dem, was ich selber habe oder was ich ihm leisten kann. Und dann ist klar, dann gewinnen die wichtigen Sachen schon in den Fingern haben. Aber das ist jetzt nicht wichtig, da kommt es jetzt nicht drauf an. Jedenfalls, es ist ein Verhältnis der wechselseitigen Erpressung, ein Verhältnis der wechselseitigen Gegnerschaft, welches wiederum durch lauter juristische Regelungen überhaupt im Zaum gehalten werden muss. Das ganze Zivilrecht befasst sich mit der Frage, was darf wer auf Basis welcher Eigentumsregel und was ist der eine dem anderen schuldig und erfüllt er eigentlich auch, was er ihm schuldig ist. Wenn die Bürger unter dem Gewaltmonopol angesichts der Eigentumsordnung dann sich um das Ihre kümmern, jeder läuft dem Geld hinterher und versucht dem anderen so viel Geld abzuluxen, wie halt geht, dann dienen sie alle miteinander einem entscheidenden Staatszweck, nämlich der Geldvermehrung überhaupt. Der Vermehrung des Reichtums in Geldform, den dieser moderne Staat sich zu seinem Zweck gemacht hat. Wachstum heißt es bei uns. Wachstum, was soll denn wachsen? Das Kapital soll wachsen. Von dem soll es immer mehr geben. Und es ist ja auch vom Staat her nicht nur eine Sache, die will er sozusagen als, das ist die Fassung fürs gute Leben seiner Bürger, wenn es vom Kapital immer mehr gibt, ist alles bestens, sondern das ist auf sein eigenes Interesse, das Interesse an seinem materiellen Unterbau. Wenn das Wachstum stimmt, wenn viel Kapital im Land ist, wenn viel Kredit im Land gegeben und genommen wird, dann ist die Finanzlage des Staats, also die ökonomische Seite seiner Macht in Ordnung. Dann wächst die Fähigkeit der Regierung, in der Welt Verhältnisse herzustellen, bei sich daheim und auswärts Verhältnisse herzustellen, die sie haben will. Gerade in dem Bemühen, das Wachstum zu fördern, macht der moderne Staat jetzt aber eine interessante, für ihn erschreckende Entdeckung. Er, der doch das Wachstum fördern will, er, der seine ganze Gewalt für dieses Ziel, das Kapitalwachstum voranbringen, auf dieses Ziel hin orientiert, stellt fest, dass die Fähigkeit, die er hat, für Wachstumsbedingungen zu sorgen, seinen Geschäftsleuten Geschäftsgelegenheiten zu verschaffen, dass diese Fähigkeit von ihm selber, nämlich von der begrenzten Reichweite seiner eigenen Macht, eingeengt wird. Er kann für Geschäftsbedingungen sorgen, soweit seine Macht reicht. Wo sie aufhört, sitzt ein anderer Staat und dort sorgt er für die Geschäftsbedingungen seiner Unternehmer. Der Staat stellt sich dem Umstand, dass die begrenzte Reichweite seiner Macht selber ein Wachstumshemmnis ist. Wie? Auch da, Blick zurück, historisch, gar kein Rätsel, ist keine 100 Jahre her. Da gab es eine Zeit, die wird heute in den Geschichtsbüchern, die in dem Sozialkundeunterricht und im Geschichtsunterricht gelesen werden, die wird heute rückblickend als das Zeitalter des Imperialismus benannt. Ja, was wir jetzt haben, das soll keiner sein. Aber damals, 100 Jahre zurück, also ungefähr die Zeit zwischen 1890 und 1914, die gilt als das Zeitalter des Imperialismus. Und warum? Weil die Staaten die begrenzte Reichweite ihrer Macht, die sie damals auch festgestellt haben, auf folgende Weise korrigiert haben. Sie haben einen Wettlauf um die Besetzung der noch nicht beherrschten Flecken der Erde gemacht. Wer? Ja, Sie. Die großen europäischen Mächte. England, Frankreich, später dann spät gekommen, Deutschland, Belgien, Italien und die USA auch damals schon. Das Zeitalter des Kolonialismus. Man hat die Reichweite der eigenen Macht einfach ausgedehnt auf Kosten vorkapitalistischer Herrschaften, die man sich einfach unterworfen hat. Also da war die Überwindung der Wachstumsschranke, Reichweite der eigenen Macht, die war da eine offen gewalttätige Angelegenheit, da hat sich niemand täuschen können. Heute, auch da muss man sagen, zwei Weltkriege später, wo manche immer noch probiert haben, die Reichweite ihrer Macht durch Expansion auszudehnen und daran gestoßen sind, dass sie es nicht schaffen. Zwei Weltkriege später gilt ein ganz anderer Verkehr als die verbindliche Normalität. Nämlich, die Reichweite der eigenen Macht wird nicht aufs Territorium des Nachbarn ausgedehnt, sondern man sucht, mit dem anderen Staat ins Geschäft zu kommen und dort die Genehmigung einzuholen, dass die eigenen Geschäftsleute, die dortigen Märkte, die dortigen Einkaufsgelegenheiten, die dortigen Arbeitskräfte, die dortigen Rohstoffe benutzen dürfen. Eigentümliche Neuerung. Ein Staat nimmt zu seinem Nachbarn, der nach wie vor die Schranke ist, ja, immer der Gedanke, wäre der nicht da, wäre die Reichweite der eigenen Macht ja eh nicht begrenzt. Der Nachbar ist die Schranke, der Nachbar ist das Problem. Es ist die negative, ein Hindernis. Und zu diesem Hindernis wird ein positives Verhältnis eingenommen, um das, was das Hindernis behindert, ungeschehen zu machen. Dass die andere Macht eine Verhinderung der Benutzung des anderen Territoriums durch eigene Geschäftsleute ist, das will man ungeschehen machen. Indem man mit der anderen Seite ins Geschäft kommt und erstmal sagt, okay, ich gebe zu, dort sitzt du und alles, was bei dir passiert, bedarf deiner Genehmigung. Ja, das ist kann man sagen, das ist der Frieden des Verkehrs. Auf Basis der Grenze der Macht, auf Basis der begrenzten Gewalt nach außen, weil dort die andere Gewalt sitzt, auf der Basis kommen die überein, ja, ich erlaube deinen Kaufleuten bei mir Geschäfte zu machen, wenn du meinen Kaufleuten erlaubst, bei dir Geschäfte zu machen. Wir treten in internationalen Handel, in Kapitalverkehr etc. ein. Ich lass dich gelten. Da muss man den Satz sich mal so vorstellen. Ich lass dich gelten, aber nur wenn und nur weil du kein Hindernis für die Benutzung deines Territoriums durch meine Geschäftsleute bist. Die Anerkennung, die Staaten sich gewähren, ist eine bedingte Angelegenheit. Sie wird gemacht, damit man den Nutzen der eigenen Geschäftswelt fördert. Und sie steht unter der Bedingung, dass die Benutzung gelingt. Darin steckt schon, dass ewig und immerzu der Rückfall ins nackte Gewaltverhältnis droht. Wenn die Anerkennung davon abhängig gemacht wird, dass die Benutzung des anderen Territoriums durch die eigene Geschäftswelt gelingt, dass also der eine Staat die Bereicherung sich am anderen zu bereichern vermag, wenn es unter der Bedingung steht, dann ist klar, die Anerkennung, der friedliche Verkehr, droht gekündigt zu werden, wenn der Nutzen aus dem Verkehrsverhältnis ausbleibt oder zweifelhaft wird. Und es steckt ja auch in dem Satz, man konzediert der jeweils anderen Seite, dem anderen Staat, dass man von ihm nur kriegen kann, von ihm nur verlangen kann, wozu man ihn überredet, wozu man ihn zu überreden vermag. Da steckt ja auch schon drin, dass es also sehr auf die Erpressungsmittel, die ein Staat hat, ankommt. Wie viel Benutzung deines Territoriums lässt du durch meine Geschäftswelt zu? Dabei bleibt es nicht bei der Möglichkeit dieses Rückfalls, sondern es gibt einen starken Grund für seine Notwendigkeit. Denn wenn zwei Staaten sich einig werden, ja, ich erlaube die Benutzung durch die Geschäftswelt der anderen Seite unter der Bedingung, dass die andere Seite meiner Geschäftswelt die Benutzung ihres Territoriums erlaubt. Also ihre Märkte öffnet, den Verkauf dort genehmigt, den Einkauf dort genehmigt, Kapitalanlage dort genehmigt und Gewinnzurücktransfer genehmigt und so weiter, worüber Staaten halt dann so Verträge abschließen. Wenn zwei Staaten also sich auf so ein, ich lass mich was ein, damit du dich auf was einlässt, einlassen. Wenn zwei Staaten das untereinander vereinbaren, und jeder tut es, damit er sich am anderen bereichert, dann unterstellen Sie im Anfang, dass beide das aus dem Verkehr gleichermaßen könnten. Dabei ist eins klar, dass zwei Staaten sich an ihrem wechselseitigen Verkehr beide bereichern, ist die absolute Ausnahme. Das ist eigentlich ausgeschlossen. Die Bereicherung eines Staats am anderen ist eine einseitige Angelegenheit. Wenn zwei Staaten, nehmen wir den einfachen Fall des Handels, wenn zwei Staaten sich genehmigen, eure Unternehmer dürfen auf mein Territorium verkaufen und eure Unternehmer dürfen auf meinem Territorium einkaufen, dann bilanziert am Schluss der Staat, ob das eigentlich insgesamt vorteilhaft oder insgesamt nachteilig für die eigene Nationalökonomie gewesen ist. Jeder einzelne Unternehmer, der verkauft hat, hat ein Geschäft gemacht. Jeder einzelne Importeur, der eingekauft hat, hat ein Geschäft gemacht. Aber wenn am Schluss rauskommt, dass die produktivere Nation, die Nation, in der Arbeit einfach mehr Gewinn abwirft, dass die immer zu verkaufen konnte, also Geld kassieren konnte, und die andere im Saldo eigentlich bloß eingekauft hat, also immer Geld ausgegeben hat, dann zeigt die unausgeglichene Handelsbilanz, dass die eine Seite immer zahlen muss und die andere Seite immer Geld kriegt. Und da merkt man was Eigentümliches. Obwohl sie ausgetauscht haben, sie haben Ware gegen Geld getauscht, tröstet es den, der immer gezahlt hat, überhaupt nicht, dass er ja so viel gekriegt hat. Ich könnte sagen, er hat doch jetzt all die Kühlschränke und die Autos, die importiert worden sind. Er merkt, im Kapitalismus kommt es halt auf Kühlschränke und Autos bloß als Mittel des Gelderwerbs an und nicht an und für sich. Die eine Nation wird ärmer drüber und kann am Schluss nicht mehr kaufen. Und die andere akkumuliert Zahlungsansprüche. Akkumuliert Ansprüche auf den Reichtum der anderen Nation, die gar nicht befriedigen kann. Jetzt das einfache Beispiel, wir wissen, inzwischen ist es komplizierter, globalisierte Wirtschaft, es geht auch noch Kapital über die Grenzen, nicht nur Ware. Es gibt außer der Handelsbilanz auch noch eine Kapitalbilanz und da gleicht das eine das andere auch mal aus. Aber das Grundprinzip ändert sich eigentlich nie. Nämlich die wechselseitige Benutzung von Staaten oder der Versuch von Staaten, sich wechselseitig zur Erweiterung der Geschäfte der eigenen Unternehmer zu nutzen, führt dazu, dass der eine Staat drüber reicher wird und der andere drüber ärmer. Dass also zumindest der ärmer wird, allen Grund hätte, den schädlichen Verkehr auch mal wieder zu unterbinden. Also auf Abbruch zu machen. Blicken wir mal probehalber einen Augenblick in die Welt. Wohin hat es denn geführt? Der Freihandel, der über die Grenzen hinweg geht? Inzwischen gibt es noch vielleicht 3 oder 5 Gelder von Nationen, die weltweit gültig sind. Den Dollar, den Euro, den Yen, vielleicht das englische Pfund, wenn wir noch nehmen. Und mehr oder weniger der gesamte Rest sind Anhängsel der großen Gelder oder überhaupt Schuldnerstaaten, die zu schauen haben, wie sie in einer Welt, in der sie immerzu als Staaten ärmer werden, überhaupt geschäftsfähig bleiben. Also das hat eine unheimliche Einseitigkeit in der wechselseitigen Benutzung, ist doch da längst eingerissen. Und für die Verlierer hätte es jeden Grund gegeben zu sagen, Schluss damit. Und die Verlierernationen fordern seit sicher 1970 eine neue Weltwirtschaftsordnung. Kriegen sie nicht. Weil die Gewinner sagen, uns nützt der Verkehr durchaus und wir erlauben eine Veränderung der Spielregeln nicht. Wenn jemand die Spielregeln verändert, sind wir es. Gehen wir noch ein bisschen genauer ein auf die zwischenstaatlichen Verkehrsformen. Auch deswegen, weil die Kriegskritiker und Friedensfreunde, die Leute, die Frieden rufen, und für die sollen die Überlegungen ja jetzt mal eine Hilfe sein, weil sie all die zivilisierten Formen des zwischenstaatlichen Falschens für gut, für das andere der Gewalt halten, für das Nicht-Gewalttätige. Aber blicken wir auf die Sache, wie sie ist. 2 Staaten genehmigen sich die wechselseitige Benutzung. Ja, war vorhin gesagt, sie anerkennen sich, sie machen eine diplomatische Anerkennung der anderen Seite, tauschen Botschafter aus und sagen, gut, du bist auch ein Staat, Respekt. Dann vereinbaren sie wechselseitige Benutzung. Wie wird die Vereinbarung in die Tat umgesetzt? Durch lauter Verträge. Was sind Verträge? Auch da Vorsicht. Nicht wie der alte Kanzler Helmut Schmidt, Der hat gesagt, Verträge kommen von sich vertragen. Ja, stimmt nicht. Es ist ganz verkehrt, Verträge kommen nicht von sich vertragen. Wenn zwei Leute sich vertragen, wenn sie was Gemeinsames machen wollen, wenn sie miteinander einen Abend verbringen wollen oder ins Bett wollen oder einen Urlaub machen wollen, brauchen sie keine Verträge machen. Verträge machen zwei Willen, die entgegengesetzt sind und nur solche. Nur feindliche Willen schließen Verträge. Und sie kommen überein, die beiden feindlichen Willen kommen überein, sich wechselseitig zu binden, weil jeder sich von der Bindung des anderen einen Vorteil verspricht. Ja, wie beim Tausch, die Preisform. Ich gebe dir was, aber nicht damit du was hast, sondern damit ich was kriege. Verträge sind also die wechselseitige Bindung feindlicher Willen. Deswegen sind Verträge von der Art, und ist es das Schicksal des Vertrags, das geschlossen wird er leicht. Aber beim Einhalten, da wird es schwierig. Man vereinbart die Bindung des eigenen Willens. Man vereinbart die eigene Pflicht, weil man die Pflicht des anderen will. Erfüllen, erfüllt sehen will man die Pflicht des anderen, nicht die eigene. Deswegen wird der Vertrag geschlossen und hinterher geht er streitlos, wie er zu erfüllen ist und ob er erfüllt werden muss. Und auch der Vertrag ist deswegen eine Sache, die nur durch Gewalt funktioniert. Im Inland ist es kein Geheimnis. Verträge dürfen die Bürger frei schließen. Aber wenn er geschlossen ist, dann ist der Staat der Wächter über den Vertrag. Dann sind die beiden vertragsschließenden Parteien überhaupt nicht mehr untereinander, die sind nicht mehr zu zweit, die sind zu dritt. Der gemeinsame Dritte ist der Staat, der immer dann dabei ist. Er wacht drüber, ob der Vertrag eingehalten wird. Er ist auch das Subjekt, das auslegt, was in Wahrheit im Vertrag drinsteht. Denn hinterher sagt jeder, das hätte er gar nicht so gemeint beim Vertrag. Er hat zwar einen Mietvertrag abgeschlossen, aber dass er alle 2 Jahre renovieren muss oder umgekehrt, aber dass alle 2 Jahre die Miete erhöht wird, das hat man nicht so gedacht. Da braucht es einen Richter, der sagt, doch, das steht hier drin. Und sonst ist der Vertrag nichts wert, wenn es keine Gewalt gibt, die drüber sitzt und sagt, das ist vereinbart worden. Und du wirst gezwungen, die Vereinbarung einzuhalten. Nur deswegen hat der Vertrag einen Wert. Also insofern, schon im Inland, schon unter den Bedingungen des allseitigen Gewaltverzichts ist der Vertrag eine gegensätzliche Angelegenheit, die auf Gewalt beruht. Ja, wie schaut denn das im Ausland aus? Wenn zwei Staaten Verträge schließen, da fehlt der Dritte, der drüber sitzt und sagt, was drin steht und sagt, wie er einzuhalten ist. Verträge zwischen Staaten sind was ganz anderes. Sie haben in Wahrheit überhaupt nicht die Festigkeit von dem Vertrag im Inland. Sie sind der Versuch, den Willen des anderen Staats zu binden. Und sie machen das Angebot. Ja, ich binde auch meinen Willen, ich verpflichte mich zu was. Aber halten tun sich die Staaten dran, solange sie sich was davon versprechen. Und keine Sekunde länger. Denn es gibt die Instanz nicht, es gibt die Pflicht nicht, einen Vertrag einzuhalten. Trotzdem ist der Vertrag zwischen Staaten nicht, sagen wir, ideologisches Blendwerk, bloß Zirkus. Der hat schon seinen Sinn, aber eben nicht den Sinn, wie der Vertrag im Inland ihn hat. Der Sinn ist, dass Staaten in den Vertrag hinein ihre ganze wechselseitige Anerkennung legen und auch an die Einhaltung des Vertrags den Zustand der Anerkennung des anderen Staats knüpfen. Auch das heißt nicht Wunder was. Wenn der andere Staat sagt, ihm schmeckt der Vertrag nicht mehr, oder er liest ihn jetzt anders, er versteht ihn anders als gestern, dann ist einerseits nichts zu machen. Andererseits ist dann immer die gesamte Anerkennung auf dem Spiel, die der eine Staat dem anderen gewährt. Es droht immer der Rückfall in, du verweigerst wohl die Rechte, die ich habe. Es droht sofort der Rückfall in die reine Entgegensetzung von zwei Gewalten. Muss ich mir das von dir bieten lassen, dass du einen Vertrag nicht einhältst, kündigst und so weiter. Deswegen, auf der einen Seite, sind internationale Verträge, die schauen auch ganz anders aus als Verträge im privatrechtlichen, im Inland. Internationale Verträge sind von der Art, dass in ihnen immer gleich drinsteht, wie und unter welchen Bedingungen ihre Revision eingeleitet werden kann. Wenn ein Staat nicht mehr will, sich nicht mehr an das halten will, was er gestern ausgemacht hat, dann gibt es schon wieder Methoden und Verkehrsformen, wie man drüber rechtet, wie man sich wieder vereinbart auf einer neuen Basis. Und da gibt es jetzt zwei Sachen. Auf der einen Seite, die Staaten haben dauernd Grund, Verträge zu kündigen und zu ändern. Und zweitens, was sind eigentlich ihre Hebel und Mittel? Das erste nochmal, da springe ich jetzt ein bisschen raus, ich habe den Faden verloren an der Stelle. Was ist denn der Grund, warum die Staaten Verträge dauernd ändern wollen? Weil sie verpflichten sich, sie räumen dem anderen Rechte bei sich ein, um Rechte bei ihm zu kriegen. Ja, du darfst, deine Kaufleute dürfen bei mir verkaufen, wenn meine Kaufleute bei dir verkaufen dürfen. Wir importieren deinen Stahl, wenn du meinen Stahl importierst und so zu. Man gewährt sich Rechte, aber man gewährt sich Rechte doch bloß, damit der eigene Staat einen Nutzen draus hat. Deswegen wird der Vertrag laufend an dem Nutzen gemessen, den er stiftet. Und wenn der Nutzen nicht stimmt, den man sich vom Vertrag verspricht, dann verlangt man, dass er anders ausfallen muss, dann hat man zu weitgehende Konzessionen gemacht, dann hat man zu viel Rechte eingeräumt. Aber nicht nur dann, wenn man keinen Nutzen aus dem Vertrag hat, ist ein Reformbedarf da, sondern auch umgekehrt. Wenn ein Staat sich durch ein gegebenes Vertragsverhältnis im Verhältnis zu einem anderen Staat stark bereichern kann, deutlich stärkt, dann fragt er sich eines Tages, habe ich eigentlich heute die Konzessionen noch nötig, die ich gestern gemacht habe? Sowohl der Sieger wie der Verlierer aus einem wechselseitigen Benutzungsverhältnis entwickelt Bedürfnisse, eingegangene Verträge zu korrigieren und zu revidieren. Wie geht es nun? Wie kann man nun einen Vertrag revidieren? Indem man an die andere Seite herantritt und immer in Anerkennung dessen, es muss dein Wille sein, einer neuen Regelung zuzustimmen und versucht diesen Willen zu beeinflussen. Wie kann man ihn beeinflussen? Erstens, indem man ihm Angebote macht. Ich erlaube dir was Neues. Ich erlaube dir noch mehr als gestern. Gibt's, ist eine Möglichkeit. Indem man, das ist aber schon die viel härtere dann, indem man die wechselseitigen Abhängigkeiten, die durchs genehmigte Benutzungsverhältnis eingerissen sind, ausnutzt und den anderen Staat darauf verweist, du willst jetzt meinen Stahl nicht mehr reinlassen, okay, aber weißt du, was ich an deinen Geschäften alles kaputt machen kann? Nicht man gewährt neue Vorteile, sondern man erpresst mit der Abhängigkeit von dem Verkehr, der schon existiert. Man erpresst damit, was man alles unterbinden könnte, wenn man wollte. Man droht mit Schädigung. Alles schon immer so einfach. Und in letzter Instanz benutzt man das Gewicht, das man als Staat in der Welt hat und sagt, meinst du, mir gegenüber kannst du dir sowas erlauben? Und da findet dann die ganze friedliche Benutzung dessen, was man als Gewalt ist, statt. Da verweist man dann nicht nur auf den Nutzen, den man stiftet oder den Nutzen, den man der anderen Seite entziehen könnte, sondern da verweist man darauf, weißt du, wer ich bin? So nach dem Muster, ich bin die USA. Oder auch, nicht zu unterschätzen, ich bin die EU. Also muss man sich mal die Verträge anschauen, die die Europäische Union mit den sogenannten AKP-Staaten macht, also afrikanisch-pazifisch, AKP, afrikanisch-karibisch-pazifisch. Das sind die Verträge der EU mit Entwicklungsländern. Das sind Verträge, denen sieht man an, wer hier wer ist. Und das wird dann ins Spiel gebracht. Und dann findet eine, nicht gleich die Androhung von Krieg, aber der Verweis auf, ich bin eine Macht von diesem Kaliber, das musst du doch in Rechnung stellen, das findet schon statt. Und die ganzen Leute, die sagen, man muss wegkommen von der Gewalt, es gibt doch heute internationale Streitschlichtinstitutionen. Es gibt doch friedliche Formen der Konfliktaustragung. Es gibt ein Völkerrecht, an das Staaten sich halten könnten, sollten, müssten, dann wäre es friedlich. All die verkennen, dass die Methoden der friedlichen Konfliktlösung, die Methoden der Streitschlichtung und die Reglements des Völkerrechts, dass alle die keine Absage an die Benutzung der Gewalt sind, sondern dass das die Methoden sind, die Gewalt vorm großen Kladderadatsch in Anschlag zu bringen. Das sind Methoden das sind richtig methodische Formen der wechselseitigen Erpressung. Man sagt, ihr habt doch in der WTO zugestimmt, dass ihr keine protektionistischen Maßnahmen ergreifen dürft. Ja, was ist es, wenn der andere Staat protektionistische Maßnahmen ergreifen will? Dann hilft doch das, dass er früher mal was anderes unterschrieben hat, überhaupt nicht. Oder wenn es hilft, warum hilft es eigentlich? Weil es den Staat daran erinnert, in der WTO, da ist doch ein gesamter Korpus von Handelsregeln aufgeschrieben worden. Und denen hast du mal zugestimmt. Willst du das alles kündigen? Willst du den ganzen Nutzen, den du davon hast, Ade sagen? Nein, will er nicht. Weiter die Streitschlichtungsmechanismen. Amerika in der WTO sagt, es schätzt die WTO, solange die WTO andere Staaten verpflichtet. Aber selber will Amerika sich durch die WTO nicht verpflichten lassen. Die USA haben richtig bekannt gegeben, wenn dreimal gegen sie entschieden wird, treten sie aus. Was ist es? Amerika sagt, ein Staat wie ich. Und da kommt natürlich die größte Militärmacht der Welt genauso als Argument rein wie der Souverän, der den größten kapitalistischen Markt selber besitzt. Ein Staat wie ich, der blamiert sich doch nicht, wenn er aus der WTO austritt, er blamiert vielmehr die WTO. Dann sind doch die Handelsregelungen gar nichts mehr wert, wenn sie den Zugang zum amerikanischen Markt nicht mehr regeln. So erpressen sie die anderen mit: Es gibt ein Reglement, haltet euch an das, wir halten uns bloß dran, wenn es uns passt. Und wenn euch das nicht recht ist, dann gibt es das Reglement gleich gar nicht. Und insofern sind die ganzen Mechanismen der friedlichen Konfliktlösung eigentlich nichts anderes als Verkehrsformen, in denen die beiden Seiten des Konflikts all ihre Erpressungsmittel in Anschlag bringen und ausprobieren. Und die sollen sie in Anschlag bringen und die sollen sie ausprobieren. Denn nichts ist schöner, als wenn die andere Seite sich durchs Vorzeigen der Kriegswaffen davon überzeugen lässt, dass man sich besser beugt, als wenn man sie anwenden muss. All die Reglements, die dienen dazu, und das muss man ernst nehmen, die dienen dazu, unnötige Kriege zu vermeiden, nicht Kriege. Kriege, die es nicht braucht, zu vermeiden. Das ist der Anspruch. Kriege, die nicht sein müssten, wenn die beiden kontrahierenden Seiten all ihre Erpressungsmittel wechselseitig vorher mit Bedacht durchkalkuliert hätten. Und dazu will man sie anhalten. Dazu wollen sie sich selber wechselseitig anhalten. Denn sie sind ja scharf aufs Benutzungsverhältnis. Sie sind ja scharf darauf, den anderen Staat zu benutzen, nicht zur Konkurrenz der Waffen überzugehen und das kapitalistische Verdienen am anderen Staat während der Zeit auszusetzen. Sie wollen ja den anderen Staat benutzen und nicht aufhören, ihn zu benutzen. Deswegen bemühen sie sich, und dafür taugen die ganzen Vertragsformen und Reglements, deswegen bemühen sie sich, den Rückfall in die Konkurrenz der nackten Gewalt zu vermeiden, solange sie selber davon überzeugt sind, dass er nicht nötig ist. Umgekehrt. Wenn sie feststellen, dass sie alle ihre Erpressungsmittel ausprobiert haben, und die andere Seite nicht bereit ist, die anzuerkennen, wenn sie feststellen müssen, dass das, was sie sich als Durchsetzungsfähigkeit zurechnen und worauf sie die Rechte gründen, für die sie Respekt in der Welt verlangen, wenn sie erfahren müssen, dass die andere Seite diese Durchsetzungsmittel gering achtet, dann sehen sich Staaten in ihrer gesamten Anerkanntheit beleidigt, missachtet, sie sehen die Anerkennung, auf die sie Anspruch erheben, zurückgewiesen und sehen sich genötigt, den Respekt vor ihrer Macht wieder durchzusetzen. Gerade weil der gesamte friedliche Verkehr von A bis Z auf dem quasi bloß theoretischen, argumentativen Einsatz der Gewalt beruht, ist das Scheitern der Durchsetzung im diplomatischen Verkehr ein einziger Beweis, dass die Gewalt, die wir sind, offenbar verkannt wird von unserer Umwelt. Die geben nicht zu, wer wir sind. Die lassen nicht gelten, wer wir sind. Die anerkennen nicht, was wir können. Das muss man ihnen beweisen. Noch eine andere Fassung. Gerade weil der Verkehr, der vertragliche Verkehr zwischen den Staaten, auf dem dann die geschäftliche Benutzung des einen und des anderen Territoriums mit Land und Leuten beruht, gerade weil dieser ganze Verkehr immerzu auf der Anerkennung der eigenen Erpressungsfähigkeit durch die andere Seite beruht, gerade deswegen pflegen Staaten neben ihrer ökonomischen Konkurrenz, mitten im Frieden, eine Konkurrenz der Bewaffnung. Gerade weil der ganze friedliche Verkehr darauf beruht, dass man dem anderen sagen kann, ich kann dich voll fertig machen, wenn es nötig wäre. Deswegen findet neben dem Streit um Zölle und Protektionismus und dem ganzen Zeug, was es als Streit im kapitalistischen internationalen Geschäftsverkehr gibt, neben all dem findet eine Konkurrenz der Bewaffnung statt. Staaten rüsten mitten im schönsten Frieden und geben sich alle Mühe, sich überlegene Bewaffnung zuzulegen. Und weil alles auf die Erpressungsfähigkeit ankommt, deswegen liefern sie sich ganz unabhängig von der Benutzung der Waffen beim Erpressen eine Konkurrenz der Waffen. Sie beäugen sich im Frieden wechselseitig dauernd, was legt denn der sich für Bewaffnung zu? Was will denn der, wenn der sich solche Waffen anschafft? Ist denn das gegen mich gerichtet? Oder andersrum? Hab ich in meiner Rüstungspolitik den gehörigen Abstand von dem Nächststärksten immer gewahrt oder haben wir was verschlafen? Staaten sind bemüht und man muss wirklich sagen, und das ist ein schöner Kreisverkehr, der da einreißt, Staaten übersetzen laufend ihre ökonomischen Erfolge, wenn sie reich werden, wenn sie es schaffen, durch die internationale Geschäftstätigkeit sich als Staat zu bereichern, übersetzen sie ihren Reichtum in Waffen, also in politische Macht. Und dann benutzen sie die politische Macht, um die Bedingungen der Bereicherung
neu
im eigenen Sinn zu gestalten oder dem der anderen Seite reinzudrücken. Na, jetzt sind mir die Worte ausgegangen. Das Irre ist das, wir erleben kaum Kriege, die so gehen, wie ich es vorhin gesagt habe, so nach dem Muster, öffnest du deinen Hafen oder verzichtest du auf Strafzölle, auf Stahl? Was? Nein, das tust du nicht. Da muss ich dir die ganze Anerkennung entziehen und Krieg erklären. Ja, findet man so gut wie nicht. Ach, so gut wie nicht heißt halt so gut wie nicht. Im 19. Jahrhundert hat Amerika Kriegsschiffe vor japanische Häfen geschickt und gesagt, gibt es jetzt Freihandel oder nicht? Dann haben die Japaner gesagt, nein, es gibt keinen Freihandel, haben die Amerikaner gesagt, dann gibt es Krieg. Also, kommt schon vor. Nur so kommt es eigentlich selten vor. Warum? Weil die Konkurrenz der Waffen einfach neben der Konkurrenz der Benutzung der militärischen Durchsetzungsfähigkeit immer nebenher läuft. Viel schneller kriegst du einen Krieg über die Frage, was fällt dem anderen Staat ein mit der Bewaffnung, die der sich zulegt. Da weiß ich, der hat feindliche Absichten. Der will sich mir nicht mehr beugen. Dann ist nicht das, was er mit den Waffen veranstaltet, sondern dass er sie hat und sich zulegt, schon die ganze unerträgliche Herausforderung der Macht, die man selber ist. Es erscheint dann wieder wie sinnlos oder wie ein Zirkel, so nach dem Muster, und hätten sie nicht, also der Erste Weltkrieg, dem sind vorher Rüstungsverhandlungen zwischen dem Deutschen Reich und England vorausgegangen, ob man sich und in welchem Umfang sich die kleinere deutsche Flotte Panzerkreuzer wie die britische zulegen darf. Ja, und wenn dann rauskommt, die legen die sich einfach zu, dann ist auch für alle Seiten klar, die wollen die Unterordnung nicht mehr zeigen, die sie bisher gezeigt haben. Also, jetzt ist Krieg angesagt. Dann geht es darum, die sind nicht mehr kontrollierbar. Dann geht es darum, dann muss man sie mit Gewalt kontrollieren. Und das ist ja auch jetzt der Fall. Der Irak ist Objekt eines Angriffs geworden, mit dem Vorwurf, er hat oder will sich beschaffen Waffen, von denen Amerika beschlossen hat, die stehen diesem Land nicht zu. Ja, nicht, weil der irgendeinen Handel mit Öl verweigert hat oder Kapitalimport nicht zugelassen oder Kapitalexport gefordert hat, irgend sowas, nichts, alles das. Sondern weil die ganze Durchsetzung im diplomatischen Verkehr, der all die zwischenstaatlichen Verhältnisse und Benutzungsverhältnisse regelt, weil die Durchsetzung auf der anerkannten eigenen Gewalt beruht, gibt es eine selbstständige Konkurrenz der Gewalten. Die fragt nicht mehr, ob der andere gerade mehr verdient oder man selber weniger verdient. Die fragt nur noch, zeigt der andere mit der Bewaffnung, die er sich zulegt oder auf die er verzichtet, dass er an einem Unterordnungsverhältnis mir gegenüber festhalten will oder dass er diese Unterordnung verweigert. Und das sind dann die Kriegsgründe. In letzter Instanz ist der Grund für Krieg also immer das, dass man die Gewalt, die der andere ist, nicht mehr anerkennen will, nicht mehr aushalten will, weil man weiß, dass sie eingesetzt wird. Eingesetzt wird für die Gestaltung des zwischenstaatlichen Verkehrs. Deswegen kündigt man ihn, stellt der anderen Seite ein Ultimatum, werf die Waffen weg, deren Besitz ich dir vorwerfe. Und wenn nicht, überfällt man die andere Seite und zerstört die Macht, die sie ist. Also nochmal der wichtige Punkt. Die Vorstellung, der friedliche Verkehr, so wie es beim Immanuel Kant steht, ja, der Handel zwischen den Staaten verhindert den Krieg. Von wegen. Der Handel zwischen den Staaten beruht darauf, dass zwei Gewalten einander gegenübertreten. Er wird daran gemessen, ob er beide Gewalten befriedigt. Und wenn er sie nicht befriedigt, dann bringt gerade der Handel sie gegeneinander auf. Und dann entdecken sie, dass sie noch was ganz anderes haben, um für sich vorteilhafte Geschäftsbedingungen einzurichten, als bloß den Handel und seinen Entzug. Nämlich sie entdecken die Gewalt, die sie selber sind. Und die ist deswegen nicht eine Entgleisung gegenüber zivilisierten Zuständen. Die ist nicht ein Rückfall hinter schon erreichte Formen von internationalem Recht. Sondern die Gewalt ist die Grundlage von all dem. Und sie wird nie verlassen. In allen Vertragsverhältnissen, in allen Formen internationaler Rechtsetzung wird die Gewalt, die zwischenstaatliche Gewalt als die Basis dieses Verkehrs nie einen Deut lang verlassen. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass wenn Staaten sich mit den Instrumenten ihrer diplomatischen Durchsetzung, nämlich mit dem theoretischen Vorzeigen der Mittel, die sie haben, nicht mehr durchsetzen können, dass sie dann auf die Gewalt zurückfallen, die sie sind. Die Entgegensetzung von Gewalt und Handel, von Gewalt und Vertragsrecht, von Gewalt und Völkerrecht, die Entgegensetzungen sind ausnahmslos irrig. Nehmen wir mal das alles Gesagte jetzt wie eine abstrakte Grundlage und blicken jetzt mal wieder auf den Irakkrieg, wie er jetzt abläuft. Oder richtiger, es geht nicht um den Ablauf. Es geht um den Irakkrieg, seine Gründe und was er leisten soll. Da haben wir was. Die USA treten gegenüber einem anderen Staat auf und sagen, der hat Waffen, die wir nicht zulassen. Nicht, was er mit den Waffen macht, ist der Vorwurf. Der macht ja nichts damit, wenn er sie denn hat. Vielleicht hat er sie ja eh gar nicht. Nicht, was er damit macht, sondern was er damit machen könnte, ist der unerträgliche Zustand. Und dieser Zustand, den wollen die Amerikaner nicht mehr gelten lassen. Sie treten sozusagen an und verlangen, dass ab heute ein neues Recht gilt. Ja, auch das ist nicht Recht gegen Unrecht. Ja, Unrecht schreien jetzt halt die Europäer und die Anhänger der UNO, weil Amerika sich einen Krieg genehmigt, ohne die UNO letzten Endes gefragt zu haben. Oder gegen den Willen der UNO-Mehrheit. Mag sein, aber tatsächlich setzt Amerika oder versucht Amerika, neues internationales Recht zu setzen. Hat es bisher geheißen, Angriffskriege sind verboten. Heißt es jetzt, Massenvernichtungswaffen in falschen Händen sind verboten. Amerika nimmt sich das Recht, über die rechtmäßige Gewalt anderer Staaten zu entscheiden. Richtig, Amerika nimmt sich das Recht zu entscheiden, wie viel Waffen andere Staaten haben dürfen. Brauchen. Da merkt man was. Amerika sieht sich halt inzwischen in einer Situation, in der der wechselseitige Respekt der Souveräne, ja, man muss dich anerkennen. Übrigens, man muss dich anerkennen, das war mein Eingangsargument, ich muss dich anerkennen, weil ich um dich nicht herumkomme, weil du eine andere Gewalt bist, die ich nicht beseitigen kann. Amerika sieht die Welt inzwischen halt anders. Die sehen die Welt so, sie können andere Gewalten beseitigen. Sie haben keine Veranlassung zur Anerkennung anderer Mächte mehr. Also verlangen sie, dass andere Mächte ein Vorrecht Amerikas anerkennen. Nämlich das Vorrecht, dass Amerika entscheiden darf, welcher Staat wie viel Waffen hat. Und das heißt eins, das heißt eindeutig, dass Amerika entscheiden darf, dass niemals ein Staat Amerika waffenmäßig zum Hindernis werden darf. Einfach die militärische Suprematie der USA soll zum neuen Rechtszustand werden. Alle anderen Staaten sollen ihre eigene Bewaffnung sozusagen von Amerika genehmigt kriegen oder wegwerfen. Amerika hat ein Recht darauf, dass ihm auf der Welt militärisch keine Hindernisse erwachsen. Das ist der neue Zustand, auf den Sie Wert legen. Sie beanspruchen tatsächlich international so etwas Ähnliches wie das, was es im Inland gibt. Ein Gewaltmonopol. Ja, im Inland gibt es das, da war vorhin die Rede davon. Was ist ein Staat? Ein einziges Gewaltmonopol. International gibt es das nicht, weil da gibt es viele souveräne Gewalten. Amerika beansprucht jetzt, so etwas Ähnliches wie im Inland könnte man doch in der Welt auch etablieren. Und deswegen ist es genauso zynisch wie wahr, wenn Bush sagt, nur das schafft dauerhaften Frieden. Ja klar, wenn er alle anderen Staaten entwaffnet, dann herrscht in der Welt genauso Frieden wie im Inland Frieden herrscht, wenn der Staat alle Bürger entwaffnet. Es verträgt sich nur nicht gut damit, dass die anderen auch lauter Staatsgewalten sind, die auch aus eigenem Recht, mit eigener Macht, ihr Umwelt kontrollieren wollen. Wenn Amerika verlangt, dass alle anderen sich ihre Bewaffnung von Amerika genehmigen lassen müssen, oder andersrum ausgedrückt, dass es ein Kriegsgrund ist, wenn Amerika wo Waffen entdeckt, die es nicht billigt, dann verlangt Amerika, das habe ich gerade schon gesagt, dass ihm in der Welt kein militärisches Hindernis erwachsen darf. Das heißt umgekehrt, dass alle anderen Souveräne durch amerikanische Militärgewalt erpressbar sein müssen. So, allein dadurch, dass die formelle Gleichrangigkeit der Staaten und Sicherheitsratsmitglieder aufgegeben wird, allein dadurch beansprucht Amerika dann natürlich auch eine ganz neue Einrichtung des zwischenstaatlichen Benutzungsverhältnisses. Ja, wenn das so ist, dass amerikanischen Ansprüchen niemand widerstehen kann, dann kann Amerika auch die Welt so einrichten, dass der kapitalistische Nutzen aus der Benutzung des Weltmarkts garantierterweise immer Amerika zufällt. Und das ist ein Punkt, der ist eine Neuerung. Und es ist eine Neuerung gegenüber einem Zustand, der eingerissen war und der uns, die wir hier sitzen, seit 50 Jahren ungefähr gilt er überhaupt erst, so geläufig ist, dass wir ihn schon für normal halten. Es ist nämlich der Zustand des sogenannten freien und offenen Weltmarkts. Der Zustand ist eigentümlich. Es ist nämlich keine Selbstverständlichkeit, dass eine Weltmacht die anderen Staaten unterwirft, kontrolliert, einen Krieg gewinnt, um dann den Nutzen, den man aus dieser so beherrschten Welt zu ziehen ist, um dann den Nutzen mit anderen kapitalistischen Konkurrenznationen zu teilen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Vor dem Zweiten Weltkrieg hat es das nicht gegeben. Da hat die Benutzung anderer Regionen genauso weit gereicht, wie der kolonialistische Zugriff gereicht hat. Ja, England konnte Indien nutzen, aber Deutschland konnte Indien nicht nutzen. Deswegen hat der Hitler auch gemeint, er muss Lebensraum im Osten erobern, damit er eine Großraumwirtschaft organisieren kann. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Zustand eingerissen, dass Amerika der große Sieger dieses Krieges war, dass Amerika ein Bündnis eröffnet, die NATO, und dass es dann allen Partnerstaaten erlaubt, so viel Nutzen aus der Konkurrenz, um die Geschäftsbedingungen auf den Globus zu ziehen, wie ihnen durch kapitalistische Effizienz gelingt. Nochmal, das ist ganz ungewöhnlich. Auch der amerikanische Markt ist den Partnern zur Verfügung gestanden, unter der Bedingung, dass auch sie Freihandel zugelassen haben. Insgesamt ist ihnen dann außerdem noch die gesamte dritte Welt zur Verfügung gestanden. Ohne dass Deutschland je Soldaten in Südamerika oder hinter Indien hätte stationieren müssen. Sie konnten die Reviere benutzen. Sie konnten Kapital hin exportieren und dort Gewinne machen lassen und die Gewinne wieder heimschaffen zur Mutterfirma. Sie konnten VWs exportieren und Stahl und Hightech und alles, ohne dass sie die Märkte beherrscht haben militärisch, ohne dass sie die Kontrolle drüber selber hätten leisten müssen. Warum hat Amerika das Ungewöhnliche zugelassen? Erstens, weil die große amerikanische Nation für den Kalten Krieg gegen den sozialistischen Block dann doch auf Partner angewiesen war, die selber potent sind, die selber die Bereicherung hinkriegen, die selber die Mittel hinkriegen, sich modern zu bewaffnen. Man hat den Partnern Geschäftserfolge lassen wollen und gelassen, damit sie nützliche Waffenbrüder sein können. Und zweitens, nicht zu unterschätzen, Amerika hat dieses großzügige Zugeständnis deswegen gemacht, weil die sich einfach in den 50er Jahren so sicher waren. Sie bleiben sowieso der große Sieger der Konkurrenz. Vollkommen wurscht, was die anderen betreiben und wie die sich bemühen. Die großen Kapitalien sind in den USA versammelt. Die Produktivität ist in den USA weit fortgeschritten vor allen anderen Produktionsplätzen. Die Verfügbarkeit von Kredit. Sie müssen der Sieger der Konkurrenz bleiben und letztlich an allen Geschäften, die auf dem ganzen Globus zustande kommen, immer mitverdienen. Das war der Standpunkt. Und der Standpunkt hat ja auch 15 Jahre lang gegolten, das war ja richtig. Und er ist ja heute noch nicht ganz weg. Nur, die Genehmigung hat schon auch das andere produziert, dass Amerika durch die erlaubte freie Konkurrenz auf der einen Seite mit Japan, auf der anderen Seite mit den EU-Staaten, allen voran Deutschland, dann wirklich im Lauf der 40, 50 Nachkriegsjahre potente Partner erwachsen sind, die tatsächlich auch auf Kosten amerikanischer Anteile am Weltgeschäft sich dick und fett gemacht haben. Das hat in Amerika immer schon zu großer Verbitterung geführt. Es ist nicht erst das ganz Neue, dass Amerika sagt, so kann es doch nicht gehen. Wir beherrschen die Welt und die anderen sind die Aufsteiger als Konkurrenznationen. Schon in der Zeit des Kalten Kriegs gab es ewig Streit um das sogenannte Burden Sharing. Also, dass man die Rüstungslasten, überhaupt die Lasten teilen müsse. Amerika hat immer den Verdacht gehabt, es trage sozusagen die militärische Last, die Welt zu beherrschen. Und die anderen Partner tragen keine oder eine viel kleinere und haben deswegen viel mehr rein ökonomische Potenzen frei, die kapitalistische Konkurrenz anzuheizen. Oder für die kleinen Anteile, die sie leisten, holen sie sich viel zu viel Erfolge auf dem Weltmarkt. Da war es immer die Forderung, gebt mehr Geld für Rüstung aus und tragt mehr zur NATO bei. Und nur wegen der eigentümlichen Geschichte, dass Amerika die Welt beherrscht, dann aber den Partnern die Konkurrenz um die Benutzung der Welt freigibt, nur deswegen hat es ja die Eigentümlichkeit, meinetwegen des Landes Japan, überhaupt geben können, dass ein Staat letzten Endes ohne Militär zu einer kapitalistischen Großmacht wird. Sowas hat es doch früher nicht gegeben, es war doch ausgeschlossen. Ohne dass man militärisch dem Rest der Welt auch die Benutzungserlaubnisse abzwingt, ja, ohne die hat man die doch nicht gekriegt. Deswegen war es wirklich auch ein Kalkül für Staaten, die Welt zu benutzen und sich beim Rüsten zurückzuhalten. Weil offen gehalten für kapitalistische Nutzung hat ja Amerika die Welt. Sodass ein nationaler Nutzen der nationalen Rüstung für die Partner gar nicht so richtig in Sicht war. Deswegen haben die sich da auch, waren die da auch zum Teil sparsam. Die andere Ausdrucksweise der großen Unzufriedenheit Amerikas war die, dass die USA immer dann, wenn sie entdeckt haben, ein anderer Staat gewinnt in der freien Konkurrenz mehr als sie, dann haben die Amerikaner gesagt, na dann kann die Konkurrenz ja nicht frei gewesen sein. So nach dem Muster, wenn sie fair gewesen wären, hätten doch eh wir gewonnen. Die haben ein Jahrzehnt lang Japan, weil Japan in den 80ern riesige Weltmarkterfolge hatte, die haben ein Jahrzehnt lang den Japanern vorgeworfen, ihr verkauft in alle Welt und lasst nichts rein. Bis hin, dass sie den Japanern abverlangt haben, sie müssten eine gewisse Quote ihres Automarkts amerikanischen Modellen reservieren. Das ist wirklich ungewöhnlich, weil normalerweise sagt der einen Zoll runter. Aber wenn deine Bürger das Auto nicht kaufen wollen, dann nützt es nichts, wenn der Zoll runtergeht, dann wird es trotzdem nicht verkauft. Das haben die Amerikaner von den Japanern verlangt. Nicht nur tu die Zölle runter, sondern verkauft unsere Autos gleich. Also garantiert dem amerikanischen Staat eine gewisse Abnahme von den Ami-Autos. Alles das haben sie gemacht und immer wieder war es der Gedanke, wir beherrschen die Welt, wir öffnen den Weltmarkt für alle. Wenn wir dann nicht der erste und größte Nutznießer sind, dann liegt doch Ungerechtigkeit vor. Dann stimmt doch was nicht. Dann haben sie immer auf Öffnung der Märkte und so Zeug gedrängt. Jetzt der neue Ansatz. Der verfährt eigentlich anders. Jetzt kommen Sie von der anderen Seite her. Sie stellen sich jetzt auf die Seite des Militärischen und sagen, wir sorgen für die Sicherheit. Und die Genehmigung für die Benutzung, für die kapitalistische Ausnutzung der Welt, die erteilen wir selektiv. Und zwar an die Staaten, die Beiträge zu unserer Vorherrschaft leisten. Ein irres Ding, eine Umdrehung. Das, was 40 Jahre gegolten hat, gilt jetzt nicht mehr. Nämlich, Staaten, die sich zum Westen rechnen und die Freihandel zulassen, dürfen den Weltmarkt frei benutzen. So ist es jetzt nicht mehr, jetzt ist es anders. Amerika verlangt Beiträge zu seinen Kriegen. Und es verteilt Benutzungsgenehmigungen des Weltmarkts nach Maßgabe dessen, was für Beiträge da geleistet werden. Also, jetzt schaut die Sache so aus. Frankreich hat ein Veto im Sicherheitsrat angedroht und den Armeekrieg nicht gebilligt. Amerika, der Kongress, berät über Handelssanktionen gegen Frankreich. Das ist mal was Neues. Handelssanktionen nicht, weil Frankreich zu viel Wein importiert, exportiert oder zu wenig kalifornischen Wein reinlässt. Handelssanktionen nicht, weil irgendwie auf der Ebene des Handels das Geben und Nehmen nicht mehr gut genug ausgeht, sondern Handelssanktionen, weil sie sich bei der Durchsetzung der amerikanischen Vorherrschaft nicht hilfreich erwiesen haben. Die Franzosen und die Russen kriegen gesagt, wenn ihr beim Irak fertig machen nicht mithelft, dann gelten eure Ölverträge nichts mehr, die mit dem Irak geschlossen worden sind. Dann könnt ihr eure Ölkonzessionen gleich vergessen. Bei den Russen macht es 6 Milliarden aus. Ja, das ist ein Ding. Amerika sagt, wir erobern den Irak, dann verteilen auch wir, also dann sind wir so nach dem Muster, dann sind wir die ersten Besitzer der Geschäftsgelegenheiten. Und dann verteilen wir die Geschäftsgelegenheiten danach, an die Staaten, die Dienste an unserer Vorherrschaft leisten. Anders ausgedrückt, die Staaten müssen sich jetzt die Genehmigung, den Weltmarkt zu benutzen, durch Beiträge zur amerikanischen Vorherrschaft über sie verdienen. Eins ist damit schon klar. Das, was ich vorhin mal erläutert habe, jeder kapitalistische Staat strebt danach, Geschäftserfolge in imperialistische Macht zu übersetzen. Er benutzt den Reichtum, den er kassiert, der bei ihm eingeht, zum Rüsten, der Übergang, die Übersetzung von Geschäftserfolg in imperialistische Macht, die ist jetzt blockiert durch die Amerikaner. Die sagen, Geschäftserfolge, erstens, wir erlauben sie euch nach Maßgabe dessen, was ihr zu unserer Macht über euch beitragt. Und zweitens, das schließt natürlich aus, dass ihr Geschäftserfolge in eine Macht, die sich womöglich irgendwann uns entziehen kann, übersetzt. Nur wenn ihr unsere Vormacht stärkt, dürft ihr den Weltmarkt benutzen. Es versteht sich, dass die anderen Staaten diese Veränderung für eine totale Herausforderung ihrer Stellung in der Welt halten, für eine totale Beschädigung ihres Wegs zum Erfolg und zur Größe, für ein Veto gegen den Aufstieg, den sie probieren, und dass sie deswegen nach Mitteln und Wegen suchen, diesen amerikanischen Kurs zu blockieren. Vor mittlerweile 8 Wochen habe ich über die eigentümliche Methode geredet, wie die anderen in der UNO den Kurs zu blockieren versucht haben und wie natürlich in der UNO nichts anderes zustande kommt als ein Streit um die Legitimation des Krieges. So nach dem Muster, wir billigen ihn nicht. Wenn die Amerikaner sagen, dann machen wir ihn eben ohne Billigung, dann war der ganze Einspruch weg. Also dann ist er witzlos. Aber damit ist es ja nicht zu Ende. Die anderen Staaten fühlen sich durch diese neue Rolle, die Amerika beansprucht, so grundsätzlich herausgefordert, dass sie nach dem erfolglosen Einspruch in der UNO nicht einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, na gut, dann geht es eben so weiter. Sondern sie nehmen die Herausforderung auf. Vielleicht nicht gleich an, aber sie nehmen sie jedenfalls zur Erkenntnis, von welcher Art sie ist. Und da ist doch ein schönes Dokument, dass unser Friedenskanzler, der nichts Wichtigeres, also der so gern das Wort Frieden in den Mund genommen hat, der die ganze Zeit mit dem Argument, wir Europäer wissen, was Krieg ist, deswegen sind wir gegen diesen Krieg, dass der als Antwort auf den Ami-Krieg in Irak jetzt klar und deutlich und unverkennbar eine Konsequenz sagt. Was meint der Friedenskanzler, das nötig ist? Eine Europaarmee, eine Erhöhung des Wehretats, eine endgültige Einrichtung einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU, die dann wirklich als Einspruch gegen amerikanische Weltpolitik taugt. Also die Lektion, die der Kanzler jetzt dieser Tage, ich glaube heute war auch so ein großer Vortrag, die Lektion, die er vorträgt, die gibt doch das schönste Bekenntnis darüber, von welcher Art die Parole Frieden in der UNO gewesen ist. Frieden hat geheißen, stoppt die Amis. Und nachdem das mit den Mitteln der UNO nicht ging, bekennt er sich dazu, dass man eine Weltmacht natürlich bloß damit stoppen kann, dass man selber eine ist. Europa muss Weltmacht werden oder gar nichts. Das ist jetzt auf der Tagesordnung. Auch so bekennen sich die Staatsleute nicht zu einem Blödsinn und nicht zu einer Kulturlosigkeit, die es nicht bräuchte, sondern zu der Grundlage des Verkehrs, den sie die ganze Zeit betreiben. Zu dem Entscheidenden, zu dem Letzten, zu der Mittel der Politik, zur Ultima Ratio ihres gesamten internationalen Auftretens. So, das war jetzt erstmal der Vortrag. Jetzt bin ich sogar vor 10 fertig geworden. Jetzt haben wir immer noch Ruhe. Den Zusammenhang wollte ich jetzt mal vorführen. Jetzt kann man ja sehen, was nachzutragen bleibt, was euch als Einwand auffällt, einfällt, wo Zweifel angemeldet werden sollen.
Wie ist das dann eigentlich mit solchen neutralen Staaten, die jetzt während der Zeit des Kalten Krieges die Amerikaner nicht unterstützt haben gegen den Ostblock, also Schweiz oder Schweden?
Schweden, Schweiz.
Hat jetzt auch den Zugang zum Weltmarkt und sind ja auch relativ reich geworden.
Neutrale Staaten, ja, das Argument war jetzt, wie ist das eigentlich mit neutralen Staaten, wenn ich so rede, bloß wenn man Macht hat oder wenn man in der NATO ist, dann als Teilhaber an der Armeemacht den Weltmarkt benutzen darf. Es gibt doch da Fälle, die passen da gar nicht drunter. Neutrale Staaten gab es auch und die haben auch frei konkurrieren können auf dem Weltmarkt, der letztlich von den Amis und der NATO garantiert worden ist. Ja, erstens ja, so ist es. Die Genehmigung war halt dann eine prinzipielle, damals, unter der Voraussetzung, dass man sich zum Westen rechnet. Und das haben auch die Schweiz und auch Österreich und auch Schweden getan. Darf man nicht ganz unterschätzen. Das ist nicht so neutral, dass man nicht entscheiden konnte, ob sie zu Ost oder West gehören, waren sie nie. Sie haben immer zum Westen gehört und dann hat man Interesse an ihnen gehabt. Man hat sie benutzt. Da war gerade die Neutralität wieder manchmal ein Mittel. Dass mit ihnen was ging, was dann als NATO-Staat nicht ging. Die konnten in die Sowjetunion was verkaufen und Geschäfte machen. Da konnten sie ein bisschen die Zwischenstellung benutzen. Und die anderen konnten meinetwegen die Schweiz als Umschlagplatz von Geldern benutzen mit Staaten, mit denen sie direkt gar nicht verkehrt wären. Umgekehrt. Dann bleibt aber auch stehen, dass Länder wie die Schweiz ihre Chance im kapitalistischen Weltmarkt zu verdienen und sich zu bereichern, die kriegen sie gewährt. Und die müssen sie mit einem Nutzen rechtfertigen, den sie den USA stiften. Und denk mal, wie in den letzten Jahren, nach Ende des Kalten Kriegs, Angriffe auf die Schweiz gelaufen sind. So mit dem Ton, wozu braucht man eigentlich solche, die bloß unsere Weltordnung ausnutzen und keinen Beitrag leisten. An welche Angriffe denke ich? Ich denke an die Angriffe, die Schweiz ist doch der Hort der Geldwäsche. Die Schweiz ist doch der Platz der illegalen Diktatoren-Sparbüchse. Müssen wir das dulden? Wollen wir das dulden? Dann haben sie den Schweizern Bedingungen Reglements gegen die Geldwäsche reingedrückt, die den Vorteil der Schweiz, dass sie der neutrale Geldplatz sind, auch für die Schweiz ziemlich relativiert haben. Dann gab es den großen Krach um das Nazi-Gold. Ja, der Schweiz ist der Vorwurf gemacht worden, ihr seid doch in Wahrheit die Nutznießer, quasi die letzten Nutznießer der Nazi-Herrschaft. Ihr habt das Nazi-Gold gegen internationale Devisen im Zweiten Weltkrieg bei euch in Zahlung genommen und nicht mehr rausgerückt. Da haben sie jüdische Zahngold- und Vermögensbesitzer ausgemacht, deren Enkel und Urenkel Anspruch auf dieses Geld hätten erheben können. Und die Schweiz hat einen riesigen Fonds für, jetzt bin ich nicht ganz sicher, entweder ausschließlich für Israel oder für mit Israel verbundene Anliegen, kann ich jetzt nicht genau sagen, dotieren müssen, ausstaffieren müssen, um an der Front so halbwegs wieder Frieden zu schaffen. Jetzt lese ich auch ein kleiner Scherz, auch die Schweiz vergisst nicht und hat ihre Außenministerin hat sich jetzt das Ziel gesetzt, sie führt Buch, als die Schweiz, als der Hort der UNO und der Menschenrechtskommission, sie führt Buch über die zivilen Opfer des Amikriegs im Irak. Und sie haben eine Internetseite aufgemacht, wo immer die Zahl der zivilen Toten drinsteht. Inzwischen ist sie wieder zurückgezogen worden, weil natürlich klar ist, dass das ein riesen diplomatischer Streitgegenstand werden muss. Aber jedenfalls, was bleibt? Ja, es hat die Genehmigung gegeben, von der du sprichst, unter dem Gesichtspunkt, dass man sich von diesen Ländern was versprochen hat, unter dem Gesichtspunkt, dass sie im Prinzip zum Besten gehört haben. Und sie müssen die Genehmigung rechtfertigen durch den Nutzen, den sie den Amis stiften. Und darüber hat es in den letzten Jahren sehr viel sichtbaren Streit gegeben. Noch anders gesagt, es ist ja jetzt nicht so, dass alle Handelsregeln schon neu wären und alle internationalen Verdienstchancen schon entzogen und neu verteilt worden wären nach dem Gesichtspunkt, wer leistet welchen Beitrag zur amerikanischen Herrschaft über die Staatenwelt. Soweit ist es ja nicht. Es ist so, dass mit den Maßnahmen, von denen ich jetzt geredet habe, Strafzölle für Frankreich wegen Ablehnung des Krieges, Drohung mit ungültig machen von Ölkonzessionen, wenn man nicht mithilft, den Irak zu erobern. Da ist ein Prinzip in die Welt gesetzt. Das Prinzip, Gelegenheiten am Weltmarkt zu verdienen, hat man sich zu verdienen durch Beiträge zur Ami-Suprematie. Das Prinzip ist jetzt in die Welt gesetzt. Wie weit es führt oder nicht, das ist dem Konkurrenzkampf anheimgestellt, der jetzt losbricht. Die anderen sind ja keineswegs der Meinung, dass sie sich das bieten lassen wollen. Auf der einen Seite haben wir die Geschichte mit Europa braucht eine Armee, auf der anderen Seite, aber darüber will ich eigentlich in 4 Wochen erst reden, gibt es ja jetzt schon den Streit um die Nachkriegsordnung. Es gibt jetzt schon den Streit um, wer bezahlt denn die Kosten dieses Waffengangs und die Folgekosten. Und da gibt es die Drohung, vielleicht lernt Amerika, wenn es schon beim Krieg führen den Standpunkt einnimmt, es hat Partner und Rücksicht auf Partner nicht mehr nötig. Vielleicht lernt es wenigstens an der Geldklemme, die hinterher einreißt, dass es Partner nötig hat. Also da, die Konkurrenz ist jetzt erst eröffnet. Aber das Prinzip, das Amerika da einführt, das ist jetzt neu. Also ich habe die ganze Zeit geredet sozusagen unter der unausgesprochenen Prämisse, ein Staat kommt mit dem Nachbarstaat oder mit allen anderen Staaten ins Geschäft, vereinbart wechselseitige Benutzungsverhältnisse, um seinen Unternehmern Geschäftsbedingungen außerhalb zugänglich zu machen. Ja? Und daran knüpft der Gedanke an. Kann man eigentlich heute noch davon reden, dass Kapitale national wären? Oder wie schaut es denn mit der nationalen Zuordnung von Kapitalen heute aus? Halten wir erstmal vorher noch fest, der Zustand der Internationalisierung des Kapitals, der heute eingerissen ist, der ist herbeigeführt worden durch all das, wovon gerade die Rede war. Am Anfang waren es nämlich schon deutsche oder französische oder Ami-Firmen, denen man das Verdienen jenseits der Grenzen eröffnen wollte und da Geschäftsgelegenheiten zugänglich machen wollte. Gerade weil, das ist jetzt die andere Ecke, ja, gerade weil die Welt so offen gemacht worden ist, gerade weil der freie Fluss von Kapital und Ware so radikal hergestellt worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Gerade deswegen hat sich jedes Kapital internationalisiert. Es gibt keine größere Firma mehr, die keine Weltfirma ist. Jede bessere Firma ist überall. Ja, Siemens, VW, aber auch Reifenfirmen. Die produzieren nicht nur in Deutschland, sondern auch in China, auch in Südamerika und so zu. Und nicht nur nach der Seite, jetzt hast du das, ne? Nicht nur nach der Seite der Produktionsstätten einer Firma, sondern auch noch nach den Besitzverhältnissen der Firma. Wem gehört VW? Ja, VW ist ein Börsending. Wem gehört Daimler-Benz? Wem gehört Siemens? Siemens wird an der amerikanischen Börse gehandelt. Also ein Teil der Eigentümer von Siemens sind Amerikaner. Also sowohl die Ausbreitung der Firma nach Produktions- und Vertriebsstandorten, wie auch die Verteilung der Eigentümerschaft einer Firma ist international geworden. Soweit ja. Auf der Basis schaut die... Da ändert sich nicht grundsätzlich was, sondern es gibt eine kleine Modifikation in der internationalen Konkurrenz der Staaten. Sie konkurrieren nämlich um Geschäftsgelegenheiten ihrer Firmen. Da muss man jetzt dann sagen, ganz egal, ob die ursprünglich amerikanisch oder deutsch oder sonst was waren. Die, die hier produzieren, hier sitzen, hier Arbeitskräfte beschäftigen, hier Lohn in Umlauf bringen, hier Steuern zahlen, sind jetzt unsere Firmen. Und sie konkurrieren nicht nur um Geschäftsgelegenheiten ihrer Firmen im Ausland, sondern sie konkurrieren zweitens um Kapitalanlage internationaler Firmen im Inland. Das ist das, was man mit Standortkonkurrenz bezeichnet. Und jetzt haben sich Staaten dazu entschieden, dass sie von der Attraktivität für internationales Kapital leben. So, und das heißt dann schon, dass auf ihrem Standort Geschäfte zu machen sind und dass von dem Standort aus Geschäfte in alle Welt hinausgehen können. Also ein Land, das isoliert ist, wird auch kein ausländisches Kapital anlocken können. Umgekehrt kann man sehen an den konzentrischen Kreisen, mit denen die Europäische Union sich erweitert hat. Kaum gerät ein neuer Staat in den Status des Beitrittskandidaten, bekommt also das Recht, auf dem europäischen Markt zu exportieren, ohne Beschränkung. Kaum passiert es, wird so ein Staat attraktiv für internationale Kapitale, sich zu überlegen, ja dann ist der Standort, ursprünglich war es Spanien und Portugal, jetzt ist es die Tschechei und Polen, dann ist der Standort ja so günstig wie Deutscher, wie ein deutscher Standort für Geschäfte in Europa. Also wenn der Staat dann selber seinen Geschäftsleuten große Märkte erschließen kann, dann ist auch er attraktiv oder kann attraktiv sein, es kommt ja noch mehr dazu zur Attraktivität, aber dann kann er attraktiv sein, für internationales Kapital sich dort anzulegen. Dann findet die Konkurrenz eben darum statt. Und der Standpunkt, sich fremde Staaten zu öffnen, oder auch andersrum noch, es nochmal zu sagen, die Konkurrenz um die rechte Öffnung anderer Staaten und den rechten Protektionismus für sich selber, die Konkurrenz, die treiben die heutigen Staaten mit dem international gewordenen Kapital gerade so wie früher die Staaten mit national zuordnenbaren Firmen. Ja, Leute, gibt es denn sonstige Zweifel oder Beiträge?
Was gibt es denn für Alternativen? Es ist ja so, dass die Marktwirtschaft ja besteht es, der Kapitalismus sich ja etabliert hat und Netzwirtschaften entstanden. Und wenn jetzt ein Land die Macht hat und diktiert, dann werden natürlich die Zweitligisten sich zusammentun und versuchen, die Macht oder die Unterdrückung, die sie dann halt bekommen, doch ein wenig zu bremsen. Aber das Ganze ist doch schwimmt es in Partys, wo eigentlich keiner so steuern kann. Nicht einmal Amerika kann das so steuern und irgendwo zu erzielen.
Naja, das Argument für die Ohnmacht, ja, also es war jetzt ein Plädoyer für Ohnmacht, wir können bloß zuschauen, andere können auch bloß zuschauen, man muss sich das bieten lassen. Das Argument für Ohnmacht.
Wenn du was dagegen machen kannst, dann auch bloß wieder mitmachen, ja, mit Gewalt.
Ja. Ich wollte nochmal zum ersten was sagen, nämlich zu dem Satz, das Argument für Ohnmacht war gewesen, das sei nun mal so. Das hätte sich jetzt mal etabliert, das wäre jetzt auch so. Dagegen möchte ich sagen, na, ich kritisiere ja die Objektivität, ich kritisiere die Welt, wie sie nun mal geworden ist, wie sie jetzt mal da ist. Ich kritisiere sie ja gerade, um den Willen, das zu ändern, anzustacheln, um die Gründe zu liefern, warum man sich das nicht bieten lassen muss. Und da ist das Argument, das gibt's nun mal, das ist zu brutal, man muss sich's bieten lassen, weil die Realität nun mal so ist. Zweitens, wenn wir, ja bitte?
Wir bekennen uns ja alle dazu, oder fast alle.
Genau, jetzt sind wir schon einen Schritt weiter, das wollte ich jetzt nämlich mal sagen. Wenn wir die Sache so sehen würden, oder wenn die Menschen die Sache so sehen würden, dass das zwar alles ziemlich beschissen ist, aber das, weil die Gewalt so groß ist, die dahinter steht, es uns jetzt unmöglich ist, das zu stürzen, da wären wir schon viel, viel weiter. Denn der Normalzustand ist, dass man die Verhältnisse für ziemlich vernünftig hält. Der Normalzustand ist nicht, dass man sagt, die Gewalt ist so groß, deswegen kann man nichts machen, sondern der Normalzustand ist, die Welt ist ganz vernünftig eingerichtet, deswegen soll man nichts machen. Also es wäre schon viel gewonnen, wenn die Menschen sich unterdrückt fühlen würden in den Verhältnissen. Wenn sie zu dem Schluss kämen, es läuft alles in einer Weise, wie wir nicht finden, dass es richtig läuft. Im Großen und Ganzen finden die Leute nämlich, dass es richtig läuft. Sogar wenn ein Krieg läuft, sagen sie, bis auf den Krieg läuft eigentlich alles andere immer richtig. Also, da gibt es erstmal einiges zu tun, die Unterscheidung zwischen wir sind einer Übermacht unterworfen, da können wir jetzt mal nichts machen, oder sind wir froh, dass die Welt so fest gefügt ist, denn sie ist gut gefügt. Das sind zwei Paar Stiefel und die Unterscheidung ist eminent wichtig. Und ich kämpfe erstmal drum, machen wir mal die Unterscheidung. Und wenn wir die hätten, wenn wir da mehr Zuspruch finden würden, oder wenn ich mehr Zuspruch finden würde für den Gedanken, die Welt ist beschissen eingerichtet, sie verdient umgestürzt zu werden, auch wenn man das jetzt nicht kann, dann wird sie auch schnell anders ausschauen. Denn dann würden die Leute Wege suchen, sie umzustürzen. Und dann wäre schnell klar, dass die Ohnmacht so total auch wieder nicht ist, wie sie jetzt ausschaut. Auch dann stimmt, dass man mit Liebe und Gutwill eine Gewaltordnung nicht korrigiert. Sondern da muss man auch Macht entfalten. Aber man muss nicht unbedingt die kriegerische Militärmacht von Staaten entfalten, die außenpolitisch andere Staaten fertig machen wollen. Da genügt es schon, die Macht zu entfalten, die es braucht, um innenpolitisch der Macht, der wir nun mal untergeordnet sind, die Existenzbedingungen zu entziehen. Das geht sehr viel ziviler zu als ein Krieg, wie wir ihn jetzt vor uns sehen. Also auch da, so klar ist es nicht mit der Ohnmacht. Das hängt sehr davon ab, ob die Millionen meinen, dass es alles schon in Ordnung geht, oder ob die Millionen meinen, dass es nicht in Ordnung geht. Und in welche Richtung es sich ändern sollte. Also so viel kann ich sagen zu dem Ding, dass das jetzt ein ganzes Weltsystem ist. Aber das ist ja das Eigentümliche. Sodass man schon wie ein Typ mit entweder besonderem Mut oder besonderer Realitätsblindheit erscheint, wenn man sich traut, es zu kritisieren. Das will ich ja nicht leugnen, dass es so ist. Aber dass man das nicht gelten lassen muss, dass man das nicht auch noch für unser Kurz hinnehmen muss, das ist mal das Allererste. Ja? Ja. Ja. Amerika stellt sich auf den Standpunkt, sein Interesse ist Recht. Was es selber nützt, für sich nützlich findet, ist für andere gültig. Und umgekehrt, seine Macht ist der Garant auch für einen Erfolg. Das schließt aus, dass man es auf Konkurrenzresultate ankommen lässt und dann sagt, schau mal, jetzt haben die anderen mehr verdient als wir. Wenn Amerika sich als der erste Besitzer des Globus, den sie beherrschen, aufführt und anderen Genehmigungen erteilt, nach dem, wie sie Amerika zu nützen, also sich Amerika dienstbar zu machen bereit sind, ja, dann schaut der Weltmarkt anders aus. Dann geht es nicht mehr über freie Konkurrenz. Dann wird auch die Produktivität und das Hetzen nach Produktivitätsfortschritten einmal wieder eine Weile relativiert. Aber es ist klar, worum es dann stattdessen geht. Um bessere Waffen. Also da kündigt sich eine ungemütliche Phase an. Also wenn es jetzt keine Wortmeldungen mehr gibt, dann machen wir Schluss. Jetzt mache ich noch ein paar Ankündigungen. Nämlich, erstens, in 4 Wochen, am 8. Mai, ist wieder eine Veranstaltung und da habe ich mir eben die andere Seite des Themas vorgenommen. Nämlich unter der Überschrift Kosten und Folgekosten des Irakkriegs, die geschäftsschädigende Seite der Ultima Ratio und die Konkurrenz der Weltmächte darum. Ich habe vorhin schon mal in einem Beitrag angedeutet, worum es da geht. Um die Nachkriegsordnung, um die Kriegskosten, darum, wer sie tragen soll und darum, dass Krieg selber kein Geschäft ist, sondern eine Geschäftsschädigung. Also das erklärt auch einiges zu Rüstungszeug und Krieg, Krieg als Bereicherungsmittel. Oder vor 4 Wochen war hier ein Mädchen, das hat den Beitrag gemacht, die machen Krieg, damit sie hinterher wieder am Aufbau verdienen können. Ja, das ist da untergegangen, ich bin da nicht drauf eingegangen damals, weiß Gott warum. Fragen der Art sollen dann in 4 Wochen besprochen werden. Zweitens, also das ist der 8. Mai, zweitens, wer wenigstens die Prinzipienabteilung dessen, was ich heute vorgetragen habe, lieber mal schriftlich zur Kenntnis nehmen möchte und nachlesen, das steht in dem Artikel Die Diplomatie, das Handwerkszeug der Konkurrenz zwischen den Staaten, in der Nummer 3, 96 der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Und das bezweifle ich, dass sie da liegt, aber dieser Artikel ist ganz bestimmt im Internet downzuloaden. Auf der Webseite des Gegenstandpunkts. Drittens, es gibt Freunde der mündlichen Rede, die sich Erklärungen von uns lieber anhören als lesen. Obwohl ich eigentlich meine, wenn man beim Anhören den Geschmack gefunden hat, wäre Lesen das Richtige. Aber für das Bedürfnis gibt es jetzt eine Website, die heißt Argutis. Das weiß ich nicht, com oder net oder irgendwas. Findet man, weiß es jemand? Argutis.net. Argutis.net. Dort sind in der Form, im MP3-Format abrufbar diese Vorträge hier und viele andere Vorträge anderer Genossen zu anderen Themen. Viertens und letztens, für Leute, die das Bedürfnis haben, das Thema, das heute angesprochen worden ist, näher zu diskutieren, unter der Voraussetzung, dass Ihnen jetzt keine Fragen eingefallen sind, dass Ihnen die Fragen, die Sie haben, vielleicht zu läppisch vorkommen oder Sie den Verdacht haben, die würden zu weit entfernt liegen von dem, was jetzt beredet worden ist. Oder die, wenn Sie heimgehen und drüber nachdenken, drauf kommen, Ihnen ist doch einiges unklar geblieben, von dem behauptet worden wäre, wenn X Vortrag, das wäre alles klar wie Kloßbrühe. Für das Bedürfnis machen wir jetzt einen Versuch, dass wir einen Termin einrichten zum Nachdiskutieren von den Themen. Und der Termin soll stattfinden am nächsten Dienstag, das ist, wenn ich richtig gezählt habe, der 8. April, nächsten Dienstag, 20 Uhr, hier im KOM, in dem Seminarraum. Der ist den Gang dahinter, in die andere Richtung, die erste Türe links hinter der Schwingtür auf der anderen Seite. Also, wer Lust hat auf sowas und es mal ausprobieren möchte, Dienstag, der 8., 20 Uhr, dieses Thema oder was ihm als Problem zu diesem Thema eingefallen ist. Gut. Schluss soweit.